Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Reden wir als erstes über das Unwetter. Ja, es hat ordentlich gescheppert am vergangenen Freitag. Bäume wurden umgerissen, Garagen und Fahrstuhlschächte liefen voll. In Legnano und in Grado. Die Regenmassen waren, wie immer bei einem mediterranen Unwetter, wenn ich das so sagen darf, beeindruckend. Größere Verwüstungen gab es allerdings auch hier in Grado. Der Campingplatz Al Bosco, der aus irgendeinem Grund bei jedem Sturm am schwersten leidet, meldet Schäden von 400.000 Euro. Vor allem von abknickenden Ästen und umstürzenden Bäumen, die auf Wohnmobile und Bungalows krachten. Auch auf dem Golfplatz hat es ein paar Bäume erwischt. Das dazugehörige Feriendorf Club del Sole hatte mit dem Starkregen und der schnell anschwellenden Flut zu kämpfen, die am Strand Sonnenschirme und Liegestühle fortriss. Insgesamt soll sich der Schaden auf 1 Million Euro belaufen, wohlgemerkt nur in Grado. Was viel klingt, aber auch die Aufräumarbeiten von Feuerwehr und Zivilschutz beinhaltet, etwa das Zersägen und Abtransportieren der Bäume. Generell, ganz unter uns, werden solche Schadensmeldungen, na, nennen wir es mal, aufgerundet, um politischen Druck aufzubauen und an die Hilfstöpfe der Region zu kommen. Aber man muss konstatieren, wir haben's schon schlimmer erlebt. Die meisten sind eher erleichtert über die Wassermassen und den Temperatursturz. Immerhin sind ja so auch die Waldbrände eingedämmt worden. Alle sind erleichtert, bis auf den Versicherer des Campingplatzes Al Bosco. Der kurioseste Schaden, ich habe ihn mir gerade heute Morgen angeschaut, blieb lange unsichtbar. Unserem Pfarrer fiel er als erstem auf. Monsignore Paolo vermeldete einen Blitzeinschlag in den Glockenturm der Basilika von Grado. Die Folgen blieben zum Glück glimpflich, deswegen merkte es zunächst niemand. Aber die Elektronik fiel aus, auch das Wi-Fi-System der Kirche wurde lahmgelegt, was bedeutet, dass der Spendenautomat im Inneren, der auch Kreditkarten akzeptiert, ebenso wenig funktioniert wie der YouTube-Kanal, der Don Paolos Messen live überträgt. Was ich mich gefragt habe, blieb auch die Turmuhr stehen, wie bei Zurück in die Zukunft? Nein, beim Fototermin kreisten die Zeiger, wie von einer unsichtbaren Kraft angetrieben, mit viel zu hoher Geschwindigkeit umher. Sehr komisch. Vielleicht ein göttliches Zeichen dafür, dass Blitze heiligen Städten nichts anhaben können. Bis Mitte September, verspricht der Monsignore, soll alles repariert sein. Das nur vorab aus Aktualitätsgründen. Und jetzt rein in die Woche. Was habe ich euch vom Markt mitgebracht? Nonnen gegen Bürgermeister, der heilige Krieg um den Strand. Triest, totales Chaos beim Sport. Der Siegeszug des Aperol Spritz. Wie lange kann man sich den Espresso an der Bar noch leisten? Die sexy Priester von Rom sind gar keine Priester. Die Fasolari-Muscheln verschwinden. Das halb versunkene Boot von Grado. Das Science-Fiction-Festival von Triest. Touristikexperten entdecken die Authentizität und als Schwerpunktthema die große Sucht der Italiener. Andiamo, rein ins Vergnügen.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Jetzt ist es offiziell, zumindest nach italienischer Rechnung. Aperol Spritz schlägt Champagner. Der Aperitif hat weltweit die Nase vorn. 1,5 Milliarden Aperol Spritz werden inzwischen pro Jahr getrunken. Dem stehen 1,35 Milliarden Gläser Champagner gegenüber. Wobei die Franzosen bei diesem Vergleich ein wenig die Nase rümpfen. Das Comité Champagne sagt, eine offizielle Zahl der ausgeschenkten Gläser gäbe es gar nicht. Fest steht nur, Pro Jahr kommen 265 Millionen Flaschen Champagner auf den Markt. Rechnet man bei einer 75-Zentiliter-Flasche mit 5 Gläsern je Flasche, sind wir damit bei gut 1,3 Milliarden Gläsern insgesamt. Beim Spritz ist die Entwicklung jedenfalls spektakulär. Vor 20 Jahren wurden weltweit erst 60 Millionen Aperol Spritz getrunken. Heute sind es, wie gesagt, 1,5 Milliarden, also 25 Mal so viele. Allein in Italien gehen 395 Millionen Gläser über die Tresen. Campari hatte Aperol 2003 übernommen und anschließend aus einem regionalen Aperitif eine globale Marke gemacht. Hätte man damals mal Aktien kaufen sollen. Aperol selbst gibt es übrigens schon seit 1911 und wurde in Padua gegründet, der Geburtsstadt meiner Frau. Der Name soll vom französischen Apero für Aperitif inspiriert sein. Firmengründer Silvio Barbieri hatte längere Zeit in Paris verbracht. International ging die Expansion dann richtig los. Zwischen 2008 und 2014 zunächst in Österreich und Deutschland, später in Großbritannien und im übrigen Europa. 2017 und 2018 folgten Kanada und die USA. Über die vergangenen 20 Jahre wuchs Aperol weltweit im Durchschnitt um 17% pro Jahr. Auch 2026 läuft das Geschäft weiter. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz der Campari Group um 2,7% auf 1,51 Milliarden Euro. Vielleicht liegt der Erfolg auch an der einfachen Mathematik im Glas. Die Spritzformel lautet 3, 2, 1. Also 3 Teile Prosecco, 2 Teile Aperol und 1 Teil Soda oder Tonic. Das Ganze kommt dann auf vergleichsweise leichte 8% Alkohol. Und mittlerweile wird der Spritz längst nicht mehr nur zum Sonnenuntergang bestellt. In Venedig, sagt Campari-Manager Gabriele Ornaghi, stehe er bei ausländischen Gästen teilweise schon um 11 Uhr morgens auf dem Tisch. Na, das ist doch noch gar nichts. Hier an den Strandbars in Grado habe ich ihn schon um 9 gesehen. Und die Medien verschweigen einen entscheidenden Baustein in der Erfolgsgeschichte, den ihr hier exklusiv bekommt. Kein Getränk macht sich auf Instagram schöner. Die Farbe ist ja geradezu ein Synonym fürs Dolce Vita geworden. Jedenfalls ist schon irre. Mir fällt kein Getränk und kein sonstiges Lebensmittel mit einer solchen Erfolgsgeschichte ein. Obwohl, Red Bull kam ja auch aus dem Nichts und wurde zu einem Milliardenkonzern. Bleiben wir bei den Getränken. Der Espresso an der Bar ist in Italien ein Ritual. Muss ich euch nicht erzählen. Doch das Ritual wird immer teurer. In den vergangenen 5 Jahren ist der Preis für einen Kaffee um 25% gestiegen. Am teuersten ist er derzeit in Bozen mit durchschnittlich 1,51 Euro, gefolgt von Pescara mit 1,49. In 11 Provinzen kostet die Tasse inzwischen mindestens 1,40. Am günstigsten trinkt man seinen Espresso im sizilianischen Messina für durchschnittlich 1,6. Bei Pino in Grado kostet der Espresso 1,30, anderswo 1,50 oder 1,60. Und im Excelsior in der Innenstadt, dem neuen Stammcafé meiner Schwiegermama, kostet er nach wie vor 1 Euro. Ein Grund für den Preisanstieg sind die hohen Kosten für Kaffeebohnen. Zwar haben sich die Rohstoffpreise zuletzt wieder etwas entspannt. Robusta kostet derzeit $3,900 pro Tonne, nach zeitweise $5,600 im vergangenen Jahr. Arabica ist von mehr als $4 auf $3,20 pro Pfund gefallen. Trotzdem bleiben die Kosten hoch. Dazu kommen gestiegene Energie- und Betriebskosten der Cafés. Und schon droht neuer Preisdruck. Das Erdbeben in Kolumbien hat zu einer logistischen Unterbrechung der Kaffeeexporte geführt. Kolumbien ist eines der wichtigsten Anbauländer für Arabica-Kaffee. Zusätzlich bedroht das Wetterphänomen El Niño die Ernten. Die hohen Preise verändern bereits die Gewohnheiten der Italiener. Der Verkauf von Kaffeebohnen ist in diesem Jahr um 33% gestiegen. Immer mehr Menschen bereiten ihren Kaffee zu Hause zu. Oh nein. Und greifen dabei verstärkt zu Bohnen und auch zu Pads und Kapseln. Damit könnte der steigende Preis eines der bekanntesten italienischen Alltagsrituale verändern. den schnellen Espresso an der Bar. Zum Trost, ich kenne allerdings noch keinen, der darauf verzichtet. Von der Bar ab ans Meer. In Ligurien ist ein kleiner Strandkrieg ausgebrochen und mittendrin eine Gruppe Nonnen. Ligurien ist nicht Adria, aber gute Geschichten nehmen wir trotzdem gern mit. Im Badeort Spotorno betreiben die Schwestern der Nächstenliebe der Heiligen Maria, toller Name, seit 1946 ein Strandbad. Sie vermieten Liegen und Sonnenschirme und finanzieren mit den Einnahmen unter anderem einen Kindergarten und ein Sommercamp für Kinder. Doch jetzt will die Gemeinde einen 50 Meter langen Abschnitt des Strandes neu vergeben. Hintergrund sind europäische Regeln für Strandkonzessionen. Ich hatte in diesem Podcast schon mehrmals darüber berichtet, darunter in Folge 41, wem gehört in Italien der Strand? Die Nonnen müssten sich künftig wie andere Betreiber an einer öffentlichen Ausschreibung beteiligen. Und das gefällt Schwester Miranda überhaupt nicht. Die 80-jährige Ordensfrau stellte den Bürgermeister bei einer öffentlichen Debatte zur Rede. Der Strand gehört uns. Warum wollt ihr ihn uns wegnehmen? Und sie warnte, ohne die bisherigen Einnahmen könne womöglich auch die Schule nicht offen bleiben. Der Bürgermeister bleibt allerdings hart. Wenn die Schwestern den Strand weiter betreiben wollen, müssten sie bei der Ausschreibung mitmachen, wie alle anderen auch. Italienische Medien sprechen inzwischen schon von einem heiligen Krieg um den Strand. In Spotorno geht es also gerade nicht nur um Liegestühle und Sonnenschirme, sondern um die Frage, ob sich jahrzehntelange Tradition gegen neue EU-Regeln behaupten kann. Bleiben wir in der Welt der Kirche. Wer in Rom ein Souvenir sucht, hat die Qual der Wahl. Kolosseum aus Plastik, Papstmagnet oder 12 attraktive Priester. Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Calendario Romano an allen Kiosken. Für jeden Monat gibt's einen neuen, jungen, attraktiven Gottesmann in Schwarz-Weiß. Ernster Blick, weißer Priesterkragen, perfektes Haar. Ein bisschen Vatikan, ein bisschen Vogue. Um die 10 Euro kostet er. Nur gibt es da ein kleines Problem. Fast keiner von den Abgebildeten ist tatsächlich Priester. Das berühmteste Gesicht gehört Giovanni Galizia aus Palermo, der jetzt der Washington Post ein Interview gab. Er war gerade 17, als Fotograf Piero Pazzi ihn 2003 in Priesterkleidung vor eine Kirche stellte. Heute ist Galizia 39 und arbeitet als Manager bei einer Fluggesellschaft. Mit Kirche hatte er beruflich nie etwas am Hut. Sein Foto aber hat Karriere gemacht und ist bis heute noch in dem Kalender. Und weil niemand wusste, wer er war, entstanden herrliche Legenden. Eine davon, der schöne Priester habe aus Liebe die Soutane an den Nagel gehängt. Eine andere, er sei inzwischen ein über 80-jähriger Priester im Ruhestand. Alles Quatsch. Auch viele seiner Kalenderkollegen waren Models, Freiwillige oder schlicht Männer, die Fotograf Pazzi auf der Straße entdeckte. Der Erfolg der Kalender litt unter der Enthüllung kaum. In den besten Jahren wurden 75.000 Exemplare jährlich verkauft. Und inzwischen gibt es sogar Konkurrenz. Den Calendario Gregoriano mit ebenfalls ausgesprochen fotogenen, angeblichen Priestern. Fotograf Pazzi hält das für Plagiat und ist vor Gericht gezogen. Giovanni Galizia nimmt seinen unerwarteten Ruhm gelassen. Schließlich konnte er zeitweise etwas behaupten, was nur wenige Menschen von sich sagen können. Sein Kalender war populärer als der mit dem Papst. Und wie passend betreten wir jetzt das Feld der Sünde.
Die italienische Zahl.
45 Milliarden Euro. Nein, das ist nicht der Staatshaushalt eines kleinen Landes. Das ist der Betrag, den die Italiener in nur 3 Monaten verspielt haben. Fangen wir mal anders an. Italiener sind genügsam. Sie essen kleine Portionen und sind schlanker als die meisten Völker. Sie trinken weniger Kaffee als der Rest Europas und neigen beim Alkohol selten zum Exzess. Nur 24% aller erwachsenen Italiener rauchen. Das ist europaweit unterer Durchschnitt. Aber die Sache mit dem Glücksspiel. Du liebe Zeit. Beginnen wir die Geschichte in Pinos Bar. Dort gibt es eine Rentnerin, die jeden Morgen zur exakt gleichen Zeit kommt wie ich. Zu ihrem Ritual gehört nicht nur der Kaffee, sondern auch das Rubbellos, das sie sich für 5 Euro in der Tabakeria nebenan kauft. Das macht sie jeden Tag, 7 Tage die Woche. Da kommt übers Jahr einiges zusammen als Rentnerin. Auch die Spielautomaten weiter hinten in der Bar sind schon am frühen Morgen in Betrieb. Und all das gilt erst recht für ganz Italien. Allein im ersten Quartal 2026 wurden Einsätze von 45,4 Milliarden Euro registriert. Das sind noch einmal über 17% mehr als im Rekordjahr 2025 und das ist bei weitem europäische Spitze. 2022 lagen die Spieleinsätze noch bei knapp 31 Milliarden Euro im ersten Quartal. 2023 waren es 35 Milliarden. 2024 fast 38 Milliarden. 2025 schon fast 39 Milliarden. Jetzt also über 45 Milliarden. Besonders rasant wächst das Online-Glücksspiel. Mehr als 23 Milliarden Euro werden inzwischen im Internet gesetzt. Über die Hälfte aller Einsätze. Spielautomaten, virtuelle Casinos und Sportwetten auf dem Smartphone laufen rund um die Uhr. Natürlich landet nicht alles Geld bei den Betreibern. Achtung, ein großer Teil wird als Gewinne ja wieder ausgeschüttet. Trotzdem bleiben Milliarden im System hängen. Allein die tatsächlichen Verluste der Spieler summierten sich im ersten Quartal auf rund 7 Milliarden Euro. Sozialverbände schlagen Alarm. Der Direktor des katholischen Sozialwerks spricht von einem traurigen Signal einer Gesellschaft, die das Geschäft über den Menschen stellt. Die Verbraucherschutzorganisation Anti-Usura warnt, das Glücksspiel entgleite zunehmend jeder Kontrolle. Kritik gibt es auch an der Werbung. Zwar sind klassische Glücksspiel-Werbespots in Italien verboten, doch über Influencer, Sportplattformen und soziale Netzwerke findet das Geschäft längst neue Wege zu den Kunden. Besonders brisant ist ein zweiter Trend. Immer beliebter werden sogenannte Vorhersagewetten, also Wetten auf politische oder gesellschaftliche Ereignisse. Bekannt wurde zuletzt die Plattform Polymarket, die ich nicht in den Shownotes verlinken werde. Dort wird nicht nur auf Fußball oder Tennis gesetzt, sondern auf Fragen wie, wer wird Papst, wer gewinnt die US-Wahl oder wann endet ein Krieg? In Italien ist diese Art von Wetten eigentlich verboten. Aber viele Nutzer umgehen die Sperren über VPN-Verbindungen oder ausländische Plattformen. Die italienischen Behörden versuchen zwar gegenzusteuern, doch das Geschäft verlagert sich immer stärker ins Internet. Früher musste man noch ins Wettbüro oder in die Tabakeria gehen, heute genügt eine Push-Nachricht. Ein paar Vergleichszahlen. Italien mit seinen 59 Millionen Einwohnern setzte 2025 165 Milliarden Euro. Deutschland etwa die Hälfte, obwohl es deutlich mehr Einwohner hat, nämlich 84 Millionen. Österreich mit 9 Millionen Einwohnern setzt knapp 20 Milliarden Euro. Das ist stattlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, aber im Verhältnis zu Italien deutlich weniger. In Italien liegt der Anteil des Glücksspielsektors am Bruttoinlandsprodukt bei unfassbaren 7,3%. Wir hatten die Zahl gehört, 165 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht etwa 450 Millionen Euro jeden einzelnen Tag. Oder anders gerechnet, über 18.000 Euro pro Minute verschwinden im italienischen Glücksspielmarkt. Jeder erwachsene Italiener setzt 2.800 Euro pro Jahr. Rechnet man nur die tatsächlichen Spieler, liegen die durchschnittlichen Ausgaben sogar deutlich höher. Die höchsten Ausgaben pro Erwachsenen in Italien finden sich nicht im reichen Norden, sondern im Süden. Kampanien 3.862 Euro Einsatz, Abruzzen 3.550 Euro, Sizilien 3.290 Euro. Am wenigsten gespielt wird in Südtirol, im Aostatal und in Venetien. Die ganz große Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, warum ausgerechnet Italien? Einerseits spielen kulturelle Faktoren eine Rolle. Die Lotto-Tradition gibt es seit Jahrhunderten. Schon unser Casanova ist ja mit einer Lotterie reich geworden. Dazu kommt die extrem hohe Dichte an Bars mit Spielautomaten. Es gibt Rubbellose an jeder Tabakeria und oft auch in den Bars selbst. Zudem erzielt der Staat jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge an Steuereinnahmen aus dem legalen Glücksspiel, was die politische Debatte zusätzlich erschwert. Und während Rekord um Rekord fällt, stellt sich die Frage, wie viel davon ist Unterhaltung und wie viel längst ein gesellschaftliches Problem.
Wir gehen ins Stadion.
Oder genauer, erst in die Halle, dann ins Stadion. Beim Basketball-Erstligisten Pallacanestro Trieste beginnt die neue Saison, theoretisch jedenfalls. Denn beim Trainingsauftakt waren nur 5 Spieler da. Zur Erinnerung, Basketball wird mit 5 Spielern gespielt. Eine ganz enge Rille. Der Minikader ist nicht die Ursache der Krise, sondern ihr Ergebnis. Monatelang wusste Triest nämlich nicht einmal sicher, wem der Club künftig gehört. Und ob der Erstliga-Basketball überhaupt in Triest bleibt. Der bisherige Mehrheitsaktionär verkaufte seine Anteile. Erst Mitte Juli akzeptierte der italienische Verband die neue Eigentümerstruktur und bestätigte Triests Teilnahme an der Serie A. Da hatten andere Vereine ihre Mannschaften längst zusammengestellt. Triests Transfermarkt war während der Eigentümerfrage dagegen praktisch eingefroren. Und der Manager muss jetzt auch noch mit weniger Geld arbeiten. Dazu kommt der Fall Markel Brown, der Starspieler. Brown steht unter Vertrag, will nach den aktuellen Berichten aber weg und erschien nicht zum Trainingsstart. Eine schnelle Trennung wäre für Triest auch finanziell wichtig. Nur streiten Club und Spielerseite über die Bedingungen. Und dann wäre da noch die Halle. Der Manager bezifferte die jährlichen Kosten auf 1,2 Millionen Euro. Tja, das Geld hat gerade niemand. Dabei hatte sportlich Triest 2025/26 eine richtig gute Saison gespielt. Final Eight, Playoffs und erst im 5. Viertelfinalspiel gegen Brescia ausgeschieden. Jetzt startet der Club mit weniger Geld, neuem Eigentümer, halber Mannschaft, einem wechselwilligen Spieler und einer Halle, über deren Finanzierung immer noch gestritten wird. In Triest ist derzeit nicht die Frage, wer die Starting Five bildet. Man wäre zunächst schon froh, wenn 5 da sind. Und wenn ihr denkt, das war Chaos, dann sollten wir uns mal angucken, was beim Fußball in Triest passiert. Da sieht es noch schlimmer aus. Komisch, muss irgendwie an der Stadt liegen. Triestina Calcio, 1918 gegründet, war einst ein großer Name. 26 Spielzeiten in der Serie A, 1948 sogar italienischer Vizemeister. Noch 2011 spielte Triestina immerhin in der Serie B, also der zweiten Liga. Dann ging es rasant nach unten. Ab 2011 Lega Pro Prima Divisione, damals die dritte Liga. Im Januar 2012 erklärte das Gericht den hochverschuldeten Verein für insolvent. Triestina spielte die Saison trotzdem zu Ende, stieg sportlich ab und anschließend fand sich niemand, der den Club übernehmen wollte. Die alte Gesellschaft verschwand aus dem Profifußball. 2012 Neuanfang ganz unten in der Eccellenza Friuli Venezia Giulia. Das ist regionaler Amateurfußball und damals die 6. Spielklasse. Für einen ehemaligen Serie A-Verein ein unfassbarer Absturz. Triestina verpasste den Aufstieg, durfte anschließend aber per Ripescaggio, also Nachrücken, hoch. Ab 2013 spielten sie in der Serie D, der 4. Liga. Und auch dort wurde es wieder chaotisch. Eigentümer wechselten, Fans protestierten, sportlich ging es gegen den Abstieg. Und im Februar 2016 ging auch die neue Triestina pleite. Diesmal kamen der italo-australische Unternehmer Mario Biasing und sein Cousin, der frühere Profi Mauro Milanese. Sie übernahmen den sportlichen Betrieb und Triestina rettete sich im Playout gegen Liventina. Ab 2016 spielte Triestina weiter Serie D, wurde Zweiter, gewann die Playoffs und wurde anschließend in die Serie C aufgenommen. Damit war der Profifußball zurück. Und 2019 kam der Moment, in dem die ganze Leidensgeschichte beinahe vorbei gewesen wäre. Triestina erreichte das Playoff-Finale um den Aufstieg in die Serie B. Hinspiel gegen Pisa 2:2. Rückspiel im Stadio Nereo Rocco vor 20.000 Zuschauern. Triestina verlor nach Verlängerung 1:3. Pisa stieg auf, Triest blieb drittklassig. Was wäre gewesen, wenn? Tja, im Sommer 2023 wurde der Verein schon wieder verkauft, diesmal an einen amerikanischen Investmentfonds. In der Saison 2025-2026 spielten sie zum 9. Mal hintereinander in der dritten Liga. Und diesmal wurde es richtig schlimm. Wegen administrativer und finanzieller Verstöße hagelte es Punktabzüge. Im September 2025 verhängte das Sportgericht 13 Minuspunkte. Weitere Abzüge folgten. Sportlich war das nicht mehr aufzufangen. Triestina beendete die Saison als 20. und letzter und stieg ab. Damit geht es in die neue Saison in der Serie D, Amateurfußball, 4. Liga. Der neue Spielplan steht bereits. Am 6. September beginnt Triestina auswärts bei La Rocca Alta Villa. Danach kommen Calvinovale, Campo d'Arcego und Bassano. Auch gegen Lignano muss Triest ran. Nicht die allerersten Adressen im italienischen Fußball. Egal, jetzt mal was Positives aus der Stadt. In Triest wird im November die Zukunft gefeiert. Und zwar ausgerechnet deshalb, weil sie inzwischen 100 Jahre alt ist. Hä? Das Triest Science and Fiction Festival, ja, so heißt es, begeht 2026 nämlich gleich zwei Science-Fiction-Jubiläen. Vor 100 Jahren, im März 1926, wurde in den USA die Zeitschrift Amazing Stories gegründet. Jules Verne und H.G. Wells hatten natürlich schon vorher fantastische Welten erfunden. Aber Amazing Stories machte Science-Fiction als eigenes Genre zum Massenphänomen. Triest hat dazu sogar eine historische Verbindung. Schon vor 50 Jahren zeigte das Festival auf dem Castello San Giusto 180 seltene amerikanische Pulp-Magazine, darunter ein Original des ersten Heftes von Amazing Stories. 100.000 Euro wert inzwischen. Der zweite 100-Jährige ist Roger Corman. Der legendäre amerikanische Regisseur wurde 1926 geboren. Corman war der König des B-Movies und zugleich eine Art Talentscout Hollywoods. Durch seine Filmschule gingen Leute wie Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Joe Dante und Ron Howard. Und er hatte eine enge Beziehung zu Triest. Zwischen 1963 und 2009 war er 5-mal Gast oder Preisträger des Festivals. Zum Jubiläum kommt nun seine Witwe und langjährige Produzentin Julie nach Triest. Es gibt Corman-Filme, Diskussionen, Essays und eine Retrospektive seiner berühmten Schüler. Und das Festivalplakat passt wunderbar dazu. Darauf sieht man eine riesige, fleischige, ziemlich unappetitliche, posthumane Kreatur. Dieses Monster hält allerdings niemanden zum Abendessen fest. Es repariert, ausgesprochen liebevoll, einen kleinen Roboter. Die Veranstalter nennen das eine Ode an die rettende Kraft der Fantasie. Ich packe den Link zum Festival in die Shownotes, dann könnt ihr das Plakat bewundern. Das Festival läuft vom 3. bis 8. November im Rossetti, im Cinema Ariston und an weiteren Orten der Stadt. Und nochmal Triest, denn die Stadt hat eine neue touristische Geheimwaffe entdeckt, die Dorfsause. Oder etwas eleganter auf Italienisch, die Sagra. Maurizio Giudici, Chef des Hotelierverbandes Federalberghi Trieste, war gerade bei der Sagra della Sardella unterwegs, also dem Sardinenfest, und stellte erfreut fest, hier laufen erstaunlich viele ausländische Touristen herum. Seine Diagnose: I turisti cercano autenticità. Die Touristen suchen Authentizität. Blitzmerker. Und die finden sie offenbar nicht nur auf der Piazza Unità oder vor Schloss Miramare, sondern auch dort, wo Sardinen brutzeln, Einheimische an Plastiktischen sitzen und es nicht eigens für Instagram hübsch gemacht wurde. Das passt zu einem Wandel Triests. 2025 kam die Stadt auf fast 1,7 Millionen touristische Übernachtungen. Das Wachstum war so schnell, dass die Infrastruktur kaum hinterherkommt. Und noch eine Zahl ist bemerkenswert. Nur noch etwa ein Drittel der Gästebetten entfällt auf klassische Hotels. Zwei Drittel stecken inzwischen im sogenannten Extra Alberghiero, also Ferienwohnungen, Airbnbs und anderen Unterkünften. Die nächste Aufgabe lautet deshalb nicht einfach noch mehr Touristen. Triest möchte die Besucher stärker über die Stadt und das Umland verteilen. Auf den Karst, zu den Winzern und Osmitze, aufs Fahrrad und zum langsamen Tourismus. Beispielsweise zur Sardinen-Sagra. Manchmal braucht eine Stadt gar keine neue Touristenattraktion. Man muss den Gästen nur zeigen, wo die Triestiner ihre Sardinen essen. Reden wir vom Wrack, das keiner anfassen darf. In Grado gibt es ein Motorboot, das beschlossen hat, dauerhaft zu bleiben. Seit inzwischen 2 Jahren liegt es halb versunken an einem Anleger an der Riva Brioni. Die Besitzer sollen Deutsche sein. Nur weiß offenbar niemand, wo sie stecken. Und genau da beginnt das Problem. Der Betreiber des Anlegers würde das Wrack gerne loswerden, darf fremdes Eigentum aber nicht einfach entfernen. Die Behörden kennen das Problem ebenfalls. Eine Lösung gibt es bislang trotzdem nicht. Das finde ich sehr merkwürdig. Jeder kleine Strafzettel wird dir an deine deutsche oder österreichische Adresse geschickt. Doch keiner kann die Eigentümer eines Bootes ausfindig machen. Da wird es doch Register und sonstige Unterlagen geben. Auch für die Anmietung des Liegeplatzes dürften ja Dokumente erforderlich gewesen sein. Und wieso darf man fremdes Eigentum nicht entfernen? Wenn mein Auto quer auf der Straße steht, wird es ja auch irgendwann abgeschleppt. Und ich bekomme die Rechnung. Das Boot ist längst mehr als nur ein Schönheitsfehler. 2 Liegeplätze sind dadurch blockiert. Rost und möglicherweise auch Treibstoff und Öl könnten das Wasser belasten. Und weil das Wrack in einem Bereich mit Strömung liegt, macht man sich Sorgen, dass es irgendwann die Fahrrinne behindern könnte. Einfach abschleppen geht nicht, angeblich. Versetzen geht auch nicht, angeblich. Und fachgerecht entsorgen könnte 40.000 Euro kosten. So wartet der Konzessionär weiter auf eine Lösung und das Motorboot rostet weiter vor sich hin. Das ist wie beim Beamten-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, verliert oder bleibt auf den Kosten sitzen. Also hofft man auf einen Deus ex machina, der das Problem löst. Idealerweise die Region mit Steuergeldern. Immerhin sorgt Grados neue Dauersehenswürdigkeit für kreative Impulse. Das halb versunkene Boot wird von Malern und Fotografen als Motiv entdeckt. Fotos findet ihr bei mir auf postausitalien.com. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com. Hatten wir ja gerade, mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren. Abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Einen Kaffee für 1,30. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.